Hallo und herzlich willkommen zu Medienlos, der wahrscheinlich unzuverlässigste Wochenpodcast, den es gibt, weil wir sind nach langer Zeit mal wieder da. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Marc Domagalla. Hallo Marc.
Hallo Markus. Und es gibt uns doch noch.
Ja, es gibt uns noch. Es hat sich alles ein bisschen verschoben, aber nun sind wir wieder hier und machen eine schöne Sendung. Und ich kann sagen, ich freue mich auf die Themen, weil ich habe richtig Laune. Jo. Und ich habe auch richtig schlechte Laune. Also ich habe bei den Themen, mir geht so richtig, nervt mich. Und es ist ja auch, wir werden ein bisschen in der Zeit zurückgreifen. Wir haben auch viel aufzuarbeiten und ich fange einfach mal an. Ich gebe dir mal ein Stichwort und mein Stichwort war, als ich angefangen habe zu notieren auf dem Blatt, Wohnungsnot in Deutschland. Und dann kam mir irgendwie so eine Zahl in den Kopf, 400.000 Wohnungen wollte Herr Scholz bauen.
Wahnsinn, oder?
Also mal davon abgesehen.
Versuch mal erstmal einen Handwerker zu kriegen, der den Wasserhahn anbaut.
Genau. Genau. Also wir haben schon Probleme, uns hinzustellen und zu sagen, ja.
Also entweder gibt es sowieso schon wenig Handwerker.
Ja.
Oder wenn bei uns was zu Hause ist, kriegen wir keine Handwerker, weil die 400.000 Wohnungen gebaut werden, oder?
Das kann so nicht sein, weil irgendwie sind jetzt 177.000 Wohnungen gebaut worden. Das sind unter 50% der versprochenen Werte. Weitere 60.000 waren geplant, sind aber verworfen, die Pläne.
Also es ist doch quasi dann so wie antiproportional. Also es wird weniger gebaut, als versprochen wurde. Dafür wird es aber doppelt so teuer. Oder?
Ja, Herr Habeck würde sagen, nein, das ist keine Wohnungsnot, die Wohnungen werden nur einfach nicht gebaut.
Der hätte es langsamer gesagt als du.
Ja, aber du weißt, das ist ja so, wie er Insolvenz versteht, die gehen nicht pleite, die hören nur einfach auf zu produzieren.
Ja.
Und so wäre es hier, die werden nur einfach nicht gebaut.
Ja, naja.
Ich bin da mal sehr erstaunt und warum bringe ich das Thema eigentlich auf? Weil mich stört weniger diese Quote, dieses gebaut, geplant, mich stört eher diese Art, in einen Wahlkampf zu gehen, ein großes Versprechen zu machen, wie so oft. Jetzt, und es ist für mich kein Deut besser, ob Herr Merz etwas verspricht, ob Herr Scholz, Herr Özdemir, Herr Gauland oder mir ist alles scheißegal. Aber am Ende stehen sie mit ihren Versprechungen da, weil sie werden für diese Versprechen gewählt und nicht für ihr nettes Äußeres.
Also ich habe
da halt schließe ich übrigens bei Herrn Scholz komplett aus.
Ja, okay. Ja. Ich habe halt auch mal so das Problem, wenn sie so absolute Zahlen haben, also ich finde es einfach auch schon mal blöd, weil an denen müssen sie sich dann halt auch messen lassen. Wenn sie allgemein sagen würden, das wäre natürlich eigentlich das typische Computerjargon, wir wollen mehr bauen, wir wollen uns bemühen und so. Ne? Also das würde ich in dem Fall ja nur noch viel eher verstehen, weil es sind halt so viele Faktoren, die da reinspielen, wie schnell oder wie gut man dann mit dem Wohnungsbau beginnen kann. Also dass man, wie wir in Deutschland momentan bauen oder so, oder wie lange irgendwelche Bauwerke brauchen, sehen wir ja auch an vielen Stellen, dass sie immer teurer werden und so. Aber dann halt auch zu sagen, 400.000 ist für mich eine unvorstellbare Menge.
Ja, und da muss ich mal klar machen, nicht nur das, eine Wohnung, dann muss man ja auch eine Teilung haben von verschiedenen Größen, um die Ansprüche irgendwie gerecht werden zu lassen. Aber er wusste ja in dem Moment auch schon, mit welchen CO2-Vorgaben für den Bau das einhergeht. Und wenn ich sage, ja, wir brauchen jetzt dringend Wohnungen, aber also die sollen natürlich klimaneutralen Beton benutzen und die sollen natürlich Dämmung haben, die das und das diesen Heizrückwert geben. Die sollen natürlich das und das erfüllen. Und dann wird die Kostenspanne immer höher und dann steht halt als Unternehmer, weil letztendlich die Regierung baut diese Wohnungen ja gar nicht. Das tun ja Menschen, weil sie eine Rendite erwarten. Mhm. Und dann stehen die da und sagen, wir haben es mal durchgerechnet. Funktioniert für uns nicht.
Nee.
Und sich dann zu wundern, dass keine Wohnungen entstehen, dass sogar 60.000 Wohnungen als Projekt eingestampft werden, weil halt die Vermieter immer mehr dastehen und dann zu kommen mit einem Heizungsgesetz, wo man sagt, ja, die stehen jetzt also in völliger Unsicherheit da, die sagen, ja, wir wollen da ein Wohnhaus bauen, die Wohnungen würden auch gebraucht werden. Aber wir sind zu weit von der Fernwärme weg, an die wir uns anschließen könnten. Jetzt müssten wir uns ein adäquates Gegending überlegen. eine Wärmepumpe für ein Mietshaus. Überhaupt nicht denkbar. Ja. Ein Mietshaus.
Ja, da gibt es doch auch Wohnungsbaugesellschaften, die enorm in die Wärmepumpen investiert haben.
Ja.
Und die Wärmepumpen seit 2 Jahren noch nicht einmal gelaufen sind, weil das Stromnetz das gar nicht hergibt.
Und das ist das Nächste, die Energieversorgung. Aber da kommen wir nachher noch mal ein bisschen hin. Ich würde es noch mal ein bisschen verschieben wollen. Also das ist auch nur ein Thema, was mich aufregt. Da wurde wieder mit Werten gearbeitet, wo man eigentlich als sinniger Mensch hätte sehen können, da wird eine Versprechung gemacht, die sich nicht halten lässt.
Gibt es denn eigentlich auch, darüber bin ich jetzt nicht informiert, es hieß immer diese 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wollen wir in 10 Jahren denn 4 Millionen Wohnungen haben? Oder irgendwo das, muss ja auch mal Schluss sein.
Also, das Komische ist, naja, wir haben natürlich...
Irgendwann reicht es ja mal.
Ja, aber wir haben einen riesigen Wohnungsbedarf, wir haben eine Zuwanderung, wir haben auch einen Bevölkerungszuwachs, wohl laut zahlenmäßig, und wir haben natürlich auch diese durch die Kriegsflüchtlinge auch nochmal einen einfachen Wohnungsbedarf. Die Frage ist, ob man diese 400.000 Wohnungen überhaupt theoretisch dahin bauen könnte, wo die Flüchtlinge, also die Flüchtenden, wie man heute neudeutsch sagt, sind. Die Frage ist, ob das nicht auch, wenn man Wohnungen baut, ob dieser Motivation, ob das nicht auch wieder ein falsches Signal ist, was man da aussendet. Mhm. Also wir reden immer und man tut sich mal schwer mit dem Thema Migration und ich tue mich damit auch schwer. Aber es gibt nun mal einen Unterschied zwischen Asyl und Migration und diese Begriffe gibt es ja, es gibt ja nicht zu Unrecht 2 Begriffe. Kein Problem damit, Menschen, die in einem Krieg sind, zu helfen. Aber natürlich innerhalb einer Lösung, die als Übergang zu sehen ist. Nicht eine dauerhafte Einrichtung in unserem Land, sondern wenn der Krieg vorbei ist, dann natürlich mit der Option, dass sie zurück in ihr Land wieder aufbauen. Und ich verstehe natürlich die Intention, die Schweden jetzt hat, zu sagen, ja, wenn Menschen, die flüchten, dann aber in diesem Land Urlaub machen, dann können wir den Fluchtgrund nicht mehr erkennen. Und das alles zusammengenommen.
Ja.
Jetzt weiche ich mal ein bisschen von der Wohnungsfrage ab, aber dann, es kommt, trotzdem gehört es damit rein. Dann ist Versprechung und Haltbarkeit zweierlei und dann hat wieder mal eine Politik und sich dann zu wundern, dass die Akzeptanz der Ampel immer weiter bröckelt.
Ja.
Sich darüber zu wundern, ich wundere mich über das Wundern, nicht über das Bröckeln. Da, an dem Punkt bin ich schon weit vorbei. Da ärgere ich mich schon gar nicht mehr drüber.
Aber sagen wir mal so, bekannte Lied, einer von 80 Millionen. Ne? Also selbst zu dem Zeitpunkt, wo das Lied geschrieben wurde, waren wir schon, glaube ich, 82 Millionen eigentlich so. Mhm. Aber hat er ein bisschen runtergerundet. Aber jetzt sind wir, glaube ich, bei 84 Millionen, oder? Wie gesagt,
es gibt ja keine Volkszählung.
Gute Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine oder sonst wo.
Alles ein bisschen gemutmaßt, ja, aber es könnte sein.
Rechnen wir mal mit 84 Millionen. Also sind seit einigen Jahren 1,5 Millionen, sind wir jetzt vielleicht mehr. Richtig?
Mhm. Ja.
Wenn ich 400.000 Wohnungen baue, eine Wohnung wird doch bestimmt kalkuliert mit 2 bis 3 Personen, mindestens, oder?
Ja, dann sind wir ja fast da. Gibt auch Familien mit mehr Personen als 3.
Ja, gut, ne, aber jetzt sagen wir mal, greifen wir mal hoch, im Durchschnitt für 3 Personen. Vielmehr würde ich als Durchschnitt nicht ansetzen, weil es gibt ja auch viele Wohnungen, die nur für einzelne Personen dann sind oder so. Also sagen wir mal 3 Personen, dann sind das schon mal bei 400.000 Wohnungen für 1,2 Millionen. Ja. Wenn wir jedes Jahr, wie viel Rückstau haben wir denn und wie lange soll das denn gehen?
Ja, das ist eben die Frage, wie viele Wohnungen wirklich fehlen, ist so ein Wirtschaftsmoment und du siehst ja auch, dass der Wohnungsmarkt momentan auch kostentechnisch so angespannt ist, das ist ja auch ein Grund. Man kann ja durchaus, wenn man sieht, wenn man als Staat oder als Regierung sieht, dass die Miete einen zu großen Anteil am Durchschnittseinkommen einnimmt, prozentual, dann muss man gegensteuern. Und dann kann man das natürlich, wie beruhigt man einen Markt, wie verhindert man Spekulation? Man setzt mehr von dem Gut in die Welt. Also es wird natürlich automatisch günstiger, wenn mehr Wohnungen da sind. Dann ist der Konkurrenzdruck größer und der Preiskampf höher. Und dann würde man, genau, ganz klassisch. Und das ist wahrscheinlich ein Momentum, was damit auch beruhigt werden sollte, um diese ganze Mietzockerei und diesen Leerstand und diese Airbnb. Und man muss ja sehen, es gibt Leute, die halten sich eine Wohnung in Innenstadtlage und da wohnt niemand.
Ja, klar.
Ne, weil ein Airbnb hoch, sag ich mal, sinnvoll ist und viel da abwirft.
Ja.
Das ist schade und das ist auch eine falsche Entwicklung, aber das gibt es leider weltweit und in Europa sehr, sehr stark verbreitet. Und das wundert mich nicht. Also da bin ich ehrlich gesagt.
Aber weißt du, das dann halt auch wieder bei unseren Gesetzgebern, beziehungsweise halt auch die irgendwas dann irgendwelche Sachen dann irgendwelche Auflagen erteilen sollten oder das kontrollieren sollten. Leute, die Sachen und Gesetze kontrollieren, haben wir viel zu wenig immer. Es werden immer mehr Gesetze geschaffen, aber wie viele Leute kontrollieren denn, ob es nur Airbnb-Wohnungen sind oder nicht? Und selbst wenn es dann irgendwelche Hinweise gibt, dauert es doch ewig,
bis die Frage ist, ob
eventuell mal was durchgesetzt wird.
Aber die Frage ist, ob das überhaupt widerrechtlich ist.
Wenn ja doch, es gibt ja hier auch in Berlin Gesetze.
Ja, aber schwierig ist halt, wenn die Wohnung ein Altbestand ist und du hast die gemietet und da war die Regelung noch nicht, dann, ich glaube auch, du kannst in Vertragsrechte nicht einfach so eingreifen. Ich bin jetzt kein Jurist.
Ja, es geht da jetzt, glaube ich, auch nicht so wie bei den kleinen Leuten, die sich eine Wohnung halten und die wie auch als hier Altersvorsorge sozusagen betreiben oder so. Sondern die dann schon anfangen, einen ganzen Aufgang mit 10 Häusern, mit 10 Wohnungen, dass sie die ganze Hausnummer denen gehört und sozusagen alle Wohnungen wie ein Hotel betreiben. Ne?
Gut, bei Eigentum, da wüsste ich auch nicht, ob man da so viel gegen tun kann. Aber der Punkt ist, ich weiß, was du meinst, und der Punkt ist aber schon, selbst wenn du das Beispiel runterbrichst auf eine Wohnung, mal angenommen, du bist Mieter einer Wohnung und du mietest eine zweite Wohnung, sie als Airbnb, dann ist ja schon der Effekt im Kleinen schon lesbar. Ja. Du bist zu dritt und du bewohnst zwei dann Wohnungen. Dann
kommt es natürlich auch schon darauf an, ob es, was für ein Gebiet du das machst, das ist ja noch eine Zweckentfremdung.
Genau, das ist eben der Punkt. Und du nimmst einen adäquaten Wohnort einer Familie weg dadurch. Ne, nur weil du daraus einen wirtschaftlichen Moment machen willst. Egal, ändern wir mal das Thema Wohnung ab. Wir gehen einfach mal ein Stück weiter. Noch so eine kleine Nachricht war, und die hat mich ja richtig gefreut, weil sie wieder die komplette Entwertung von Diskussionen darstellte. Die CDU hat ein neues Logo. Und was den meisten Leuten missfiel, war der Blauton. Also man hatte ja so ein Blautürkis da drin beim neuen Logo. Und da hat es natürlich ganz schlaue Menschen gegeben, die haben natürlich gleich die AfD-Nähe da reingeredet durch einen Blauton. Und da habe ich bei mir auch gedacht, oh Gott, ich traue mich schon kein blaues T-Shirt mehr anzuziehen. Dann kommt irgendeiner und sagt, ich wäre Mitglied der AfD. Man hat halt probiert zu modernisieren, mein Gott. Also ich finde.
Ich habe es jetzt gerade mal auch nochmal auf dem Handy hier aufgemacht.
Ja.
Ist ja eher so ein geht das leichte Türkis.
Ist ja fast ein Blau-Grün. Will sich die CDU jetzt gegenüber der AfD und den Grünen anbiedern damit? Ist ja Blau-Grün quasi fast.
Also nach allen Seiten offen.
Ja, das ist auch schwierig, aber.
Und dann ist noch die schwarz-rot-goldene Fahne sozusagen mit integriert.
CDU-Logo. Ich sehe da auch jetzt nicht so viel aber Böses.
Ganz ehrlich, was hat die denn davor das Orange gesagt?
Nähe zu den Niederlanden? Ich weiß es nicht. Also nein, aber da siehst du, was ausreicht für eine politische Diskussion oder für eine Diskussion über Nichtsagende. Und das geht mir auch viel zu sehr in die nichtssagenden Bereiche immer wieder, die Diskussion. Es wird sich viel zu sehr an Nullthemen festgehalten.
Also sag das nicht, da waren garantiert 5 Marketingagenturen dran, um dieses Logo, um diesen Farbton auszuwählen.
Auf jeden Fall. Und sie haben sicher nicht gedacht, wir machen mal eine Nähe zur AfD. Wir fachen mal die ersten Koalitionsvorverhandlungen damit an. Das war sicher nicht deren Ding. Ich meine, ich finde manchmal auch die Argumentation blöd. Die finde ich mindestens genauso blöd, wie wenn sich ein Herr Merz hinstellt und sagt, die Flüchtlinge kommen her, lassen sich erstmal die Zähne machen und alle anderen kriegen keine Zahnarzttermine. Also der größte Schwachsinn. Also ist auch unwürdig, und ich habe auch mittlerweile bei der CDU, außer Herr Merz, redet ja keiner mehr in der CDU.
Ja.
Gefühlt redet ja nur noch Herr Merz. Ich glaube, alle anderen sind so still, weil sie in zweiter Reihe warten, bis der endlich abgesiegt wird. Ich glaube wirklich, so mittlerweile hat das diesen Effekt. Und ich weiß noch nicht, ob der nur zum Säbelrasseln da ist oder. Also es tut mir auch ein bisschen weh, wie es da mit der CDU weitergeht zurzeit.
Gut, aber andererseits muss man auch sagen, das haben wir ja auch oft kritisiert, dass keiner von den Politikern sich traut, eine konkrete Aussage zu machen.
Aber doch kein Schwachsinn.
Ja.
Aber doch nicht sowas. Hey. Weißt du, Sie können ja eine konkrete Aussage, wäre ich sofort dabei. Mhm. Aber sich eins der.
Also ich glaube, das größte Problem war eigentlich eher das mit den Terminen.
Ja,
also nicht, es war nicht der Punkt, dass manche das Gefühl haben, dass von den Flüchtlingen Leute hierher kommen und auch das Gesundheitssystem quasi
nutzen. Ja, das stimmt nicht. Ja, aber es stimmt auch nicht. Die kriegen in den ersten 18 Monaten eine Grundversorgung, eine Notversorgung sogar.
Manchmal aber besser als in ihrem eigenen Land. Ne?
Darum geht's nicht. Aber sie kriegen keine, also es wurde so dargestellt, als hätten die quasi so eine Art Privatversicherungscharakter. Das stimmt nicht. Also sie kriegen eine Notversorgung, es werden Nötigkeitsbehandlungen gemacht und das passiert vor einer Aufnahme in den ersten 18 Monaten so oder so. Also ich sag mal, das war ein DAB, das dümmste anzunehmende Beispiel. Da hat Herr Merz wirklich mal ins Klo
gegriffen. Aber gut, davon auszugehen, dafür, dass wir ja auch, glaube ich, 18.000 Leute haben, die eigentlich einen Ausweisungsbescheid haben, der nicht durchgesetzt wird. Das heißt also, diese 18 Monate abzusitzen, um danach dann doch volle
es geht nicht
Verpflegung
darum, dass es nicht
zu haben.
Möglich ist. Ne? Ja, aber es ist sicher nicht eins der großen Probleme, die wir haben.
Nee. Und aber ich meine nur in der Hinsicht, weil wir sonst immer sagen, dass die Politiker alle so wischiwaschi und keine Aussagen, da knallt doch mal Herr Merz ein paar Sachen raus.
Ja, aber dumm. Also ich hätte es mir geschickter gewünscht. Also für einen Mann seines Bildungsgrades und für dem, was er bei, also ich weiß nicht, ob der, habe ja gedacht, als der Mann kommt ja von BlackRock, ich weiß nicht, ob der da das Regionalbüro geleitet hat, oder der, ich meine, der hat mal 10 Millionen im Jahr verdient. Ich frage mich mittlerweile, die müssen selber gemerkt haben, dass es nicht gut war. Also die haben den nicht ohne Grund rausgeschmissen, habe ich das Gefühl.
Wenn der da 10 Millionen im Jahr verdient hat, warum geht der dann in die Politik?
Ja, das ist immer Geltungsbedürfnis, weil die 10 Millionen hat er still verdient. Da hat ihn niemand reingesprochen und
das soll er doch jetzt auch leisten.
Ja. Von mir aus. Aber das ist leider ein großer Player. BlackRock ist nicht so ungefährlich, wie man immer denkt, auch wenn sie es still tun. Aber egal, lassen wir Herr Merz sein, lassen wir die CDU sein. Mich hat nur die Aufregung über den Blauton wieder so mitgenommen. Ich fand es ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt. Auch so ein kleines Thema, was ich mal angreifen wollte, jetzt heute kam ja oder gestern kam ja raus, es wird ja nun konkret und ich habe auch eine kleine Notiz gemacht dazu, die Wagenknecht-Partei kommt wohl. Also Frau Wagenknecht ist ja außerhalb der Linken sehr aktiv, sie ist da ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten und immer wieder wabert so ein bisschen durch, es würde eine eigene Wagenknecht-Partei kommen. Ich weiß, hast du jetzt eine Meinung dazu? Also hast du jetzt eine Idee, was du darüber denkst?
Also ich verstehe auch nicht, was Frau Wagenknecht immer alles genau will. Also eigentlich, dass man in einer Partei drin ist und also eigentlich die ganze Zeit nur, also innerhalb der eigenen Partei so viel Stunk macht.
Naja, also da kann ich dir aus eigener Sicht sagen, nur weil man Mitglied einer Partei ist und die Grundlinie der Partei befürwortet, muss man nicht mit Einzel- und Linien da konform
sein. Nein, aber ich meine, nicht damit konform sein oder so, das ist ja also auch die Art und Weise, also man kann doch trotzdem auch als freundliche Person rüberkommen, aber irgendwie kommt das mir alles so völlig verbiestert vor und eigentlich dass sie nur innerhalb der eigenen Partei, also sie schadet meiner Meinung nach ihrer eigenen Partei viel mehr, als dass
sie... Die Frage ist ja, ob sie das noch als ihre eigene Partei sieht, ob sie die Linke nicht schon im Kopf abgehakt hat.
Ja, aber wie lange denn schon?
Das weiß man nicht.
Das war doch schon zigmal im Gespräch, dass sie eine eigene Partei gründen wollte oder sich davon abspalten wollte und also letztendlich
also ich will ja
nicht das Gefühl, dass sie sich einer Partei zugehörig fühlt. Das ist so ungefähr, als wenn du 11 Fußballspieler auf dem Feld hast und der Torwart spielt immer den Ball zum Gegner, so ungefähr.
Ja, kann man so sehen. Jetzt ist die Frage, die ich glaube, die Linke hat auch in ihrer Entstehung, in ihrem Aufwachsen auch einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich glaube, die Zusammenfügung mit der WASG war damals kein so guter Deal. Da ist viel von der Parteilinie der ursprünglichen verloren gegangen. Das ist auch schwierig. Also ich wollte es jetzt auch gar nicht so weit aufgraben. Ich kann hier kurz mal die vier Punkte, die man veröffentlicht hat. Da gab es eine Meldung vom 10.09.2023 und da kamen so vier Punkte durchgesickert. Man, die ersten vier Grundpunkte der Partei und die waren, und jetzt halte ich fest, da kommen große Sachen. Herr Markwort hat gesagt, da kommt was ganz Großes. Herr Markwort, wer ihn noch kennt vom Fokus, der Chef. Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Dieser Mann sagte, da kommt was ganz Großes und das ganz Große waren vier Punkte, die ersten Sachen. Und das war, man wäre für wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Und da war ich sehr beeindruckt, weil das sind ja vier Punkte, die er ja noch nie hört.
War der irgendwie auf einer amerikanischen Misswahl so oder so?
Die waren
Wagenknecht-Partei. Ich möchte mich für den Weltfrieden einsetzen.
Nein, das kommt nicht von Herrn Markwort, das kommt von der Wagenknecht-Partei.
Ja, ist mir schon klar. Aber
jetzt
so meine ich das auch. Also,
ja, es ist wischiwaschi und es ist, hat so ein bisschen, und manchmal, ich habe auch ein bisschen Probleme manchmal mit den Aussagen von Sarah Wagenknecht. Manchmal wirken sie sehr vernünftig, manchmal sind sie auch vernünftig. Ich habe mir auch zwei Bücher von ihr gelesen, die durchaus gut sind, die auch viele Punkte beinhalten, die durchaus tragen könnte. Auf der anderen Seite kriegt manchmal im laufenden Gespräch sowas, so eine leichte DDR-Romantik im Unterton, die mich stört, die,
So nach dem Motto, Herr Putin ist ja nicht so böse. Oder,
ja, man muss ehrlich sein. Also man muss natürlich sehen, da gibt es geopolitische Interessen, da gibt es andere. Also ich würde es jetzt auch nicht, mir ist auch die Betrachtung Putin böse, Ukraine gut, zu leicht.
Einfach, ja.
Ja, also ist mir zu schwarz-weiß, das kann ich so auch nicht stehen lassen. Ich kann auch verstehen, warum man bei den ersten Punkten, die man darüber rausgibt, sehr grob bleibt, weil man möchte sich natürlich nicht Punkte kapern lassen. Wenn man gute Ideen hat, will man sich, die Piratenpartei kann ein Lied von singen, die waren mal so eine Nerd- und Internetpartei und wurden dann zur extremen Linken, weil die falschen Leute eingetreten sind. Und ich glaube, diesen Punkt hat die Wagenknecht-Partei noch vor sich. Ich habe jetzt, es gibt so eine Meldung, die werde ich auch als Text verlinken. Da gibt es, Markus Lanz hat da am 19.09. mit Frau Wagenknecht drüber gesprochen. Und im Spiegel stand, dass es einen registrierten Verein gibt, BSW für Vernunft und Gerechtigkeit e.V. Dieser Verein wurde jetzt registriert. Ich habe jetzt gerade verloren, bei welchem Amtsgericht, ist auch nicht so sehr wichtig, aber jedenfalls ist der Glaube daran, dass BSW Bündnis Sarah Wagenknecht bedeuten soll und frühestens 2024 könnte man mit der Gründung dieser Partei beginnen. Also
warum kann man da erst beginnen?
Naja,
das schwelt doch schon die ganze Zeit bei denen. Und,
du weißt doch, nein,
guck mal. Parteigründung ist jetzt kein.
Na, ist eine Vereinsgründung.
Neuer Verwaltungsakt, ja, eine Vereinsgründung.
Ist eine Vereinsgründung. Aber der Punkt ist halt, du brauchst dir doch nicht erzählen. Du
brauchst 7 Mitglieder, ne?
Also. Ja, aber du willst ja noch mehr. Guck mal, das ist der größte Unfall, kann ja sein, und das ging ja der AfD auch so, und den Piraten ging das auch mal so. Sie wurden dann plötzlich gewählt. Und da hatten sie für die Mandate gar keine Leute. Und dann haben sie jeden, der da durch den Gang gekrochen ist, zur Seite gezogen und gesagt, willst du ins Abgeordnetenhaus? Und dann saßen da die größten Flöten und es stünde ihr gut zu Gesicht, wenn sie so etwas vorhat, es so zu timen, dass sie auch Leute hat, die sie auf Mandate setzen kann, wenn es denn nötig werden sollte.
Macht man das denn vorher dann erstmal schon mal so publik? Das ist genauso wie die Ankündigung mit den...
Das ist nicht publik, das ist ja nur durch den Spiegel rausgekommen. Ich glaube gar nicht, dass
sie so... Mit den 400.000 Wohnungen, wo du dich dann so festlegen willst, so und...
Ich glaube gar nicht, dass da so viel kommt. Ich glaube gar nicht, dass sie dieses Datum genannt hat. Dieser Satz sei frühestens damit zu rechnen, ist immer noch vage. Ob sie, die wird sich natürlich zu einem gewissen Punkt eine für sie passende Landtagswahl, vornehmlich im Osten, aussuchen. Da ist für sie als neue Linke quasi die Unzufriedenheit am höchsten. Die Frage kann man sich stellen, wem wird sie denn Stimmen abziehen? Wo wird sie jetzt wirklich der Linken das Leben schwer machen, der AfD?
Ich würde hauptsächlich gesagt den Linken. Weil wer kommt denn als möglicher AfD-Wähler in Frage, der dann sagt so, oh, nö, ganz links ist eigentlich auch ganz nett.
Naja, die Ziele sind sich nicht so unterschiedlich. Also da gilt ein bisschen Hufeisentheorie gibt es da schon. Also da berühren sich die Enden schon manchmal. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch von der AfD Wählerpotenzial zu Sarah Wagenknecht gehen würde, weil ich glaube, dass das im Osten, wir sagen jetzt immer im Osten, das ist eigentlich ungerecht, weil wir haben durch Hessen und Bayern, da kommen wir auch gleich zu, gesehen, dass die AfD eben kein Ostphänomen ist. Nee, das ist vorbei. Also, wir sind über diesen Schritt drüber, dass wir sagen können, ja, die im Osten, die wählen das. Das ist Quatsch.
Ja, naja, also es ist schon noch deutlich mehr prozentual als.
Ja, aber ich bitte dich, in Hessen zweitstärkste Kraft, in Bayern drittstärkste. Die sind ja schon an einigen vorbei.
Ja, ja, also es liegt aber halt auch daran, dass nicht mehr im Vergleich zu früher hatten wir eigentlich nur zwei starke Kräfte, die sich duelliert haben, und dann kam so die FDP.
Und hat den Sack zugemacht.
Und hat dann sich ausgesucht, mit wem sie koalieren wollen. Genau. Also jetzt haben wir dann aber noch die Grünen, die Linken, die AfD. Und deswegen sind ja die Prozentzahlen, wirst du hier mit 23%, kannst ja schon Landespräsidenten stellen dann. Und dann, ja, dann feiern sie sich, ja, die Mehrheit hat uns gewählt, wir sind der klare Sieger.
Wir haben einen klaren Wählerauftrag erhalten.
Genau, 23% der Wähler, nicht der Wahlberechtigten. Ne?
Genau.
Also wenn man die Nichtwähler dann noch berücksichtigt, dann bist du bei 16 oder 15% vielleicht nur noch, die einer Partei zugestimmt haben. Also irgendwo war es, glaube ich mal, es gibt, glaube ich, mehr Bayern-Mitglieder als Wähler für die SPD oder so bundesweit, ne?
Ja, ja.
Also.
Das ist schon die Volkspartei, die ehemalige, also man muss ehrlich sein.
Also Bayern-Mitglieder meine ich FC Bayern München. So,
ja, ja. Ja gut, jetzt hat ein FC Bayern durchaus weltweit die Möglichkeit, Vereinsmitglieder zu haben, aber eine Partei halt eher nicht. Aber die FDP ist schon, muss ich schon überlegen, ob der Titel Volkspartei noch gängig ist, ob er überhaupt noch vorhanden ist. Das ist also schwierig, auch für die FDP erst recht, aber die FDP wollte das auch nie sein. Auch die CDU muss sich diese Frage stellen, ob sie diesen Titel noch zurecht trägt.
Was ist denn dann eine Volkspartei?
Genau.
Also eigentlich will ja jeder vom Volk gewählt werden, und wenn man eine Mehrheit erreichen will, Dann ist man doch die Volkspartei eigentlich sowieso, oder?
Ja, das wäre jetzt sehr grob gefasst. Ich denke mal, wir haben ein bisschen verloren durch Situationen, zum Beispiel, wir haben ein bisschen verlernt, dass es Mehrheitssituationen gibt. Und momentan fangen an, sich Minderheiten mit ihren Sachen durchzusetzen.
Ja.
Und das ist schwierig, weil erstmal widerspricht es dem demokratischen Kontext sehr stark, und außerdem werden diese Minderheiten sehr laut. Mhm. Wir erleben es jetzt durch den wirklich furchtbaren Krieg, der zwischen Israel und Palästina, oder zwischen den Palästinensern jetzt gerade tobt, eigentlich ja zwischen der Hamas, weil ich glaube nicht, dass die normalen Palästinenser diesen Krieg wollen. Es geht auch wieder aus wenigen heraus, die dann extreme Route fahren. Ja. Darüber wollte ich aber gar nicht so ein Riesenthema draus machen. Aber man sieht, es machen immer wenige sehr viel Lärm und kommen dann in so ein Fahrwasser. Mhm. Und das ist schwierig. Ich habe ja mal ich würde gerne.
Es ist manchmal halt so eine Mentalität, auch wenn du weniger bist, aber einfach lauter bist.
Genau.
Trauen sich die Mehrheit manchmal gar nicht so mehr den Mund aufzumachen, weil man könnte ja anecken, oder man könnte jetzt nicht den Mainstream haben. Und man ist eigentlich in der Mehrheit.
Aber Marc, wie dumm können Politiker, Entschuldigung, muss ich schon wieder unterbrechen, wie dumm können Politiker sein? Ich frage mich immer, waren die alle nicht in der Schule? Ich meine, in so einer Schulklasse.
Die haben doch fast alle Jura studiert sogar.
Ja, aber in einer Schulklasse können 29 normale Schüler sitzen. Ja. Und der eine Mobber, der eine brutale Typ,
der macht alles
der kaputt. Bestimmt.
Ja.
Und das ist nämlich, und da wundern die sich und sagen, ja, die kleinen, also das ist ja nur eine kleine Gruppe, das kann ja nicht, nein, das ist genau falsch. Der eine Mobber dreht die Masse. Wenn er über das Maß hinweg mehr bereit ist, den Körper einzusetzen, wenn er gewalttätiger ist, wenn er lauter ist, wenn er einfach in seinem Vorgehen brutaler ist, dann kann die Minderheit über die Masse bestimmen.
Ja.
Wir tun ja gerade so, als hätten wir noch nie ein Beispiel dafür bekommen.
Nee.
Und mein bestes Beispiel ist doch Donald Trump.
Ach so, ich dachte aus deutscher Geschichte.
Nein, Trump ist doch ein Mobber. Also ist doch der Bully vom Schulhof. der selber, der ist doch, der ist, die sind alle so in sich mit ihrem politischen, mit ihrer Correctness und so, sind sie so in sich geklemmt, dass sie mit ihm nicht umgehen konnten.
Ja, ich finde bei Trump immer, sein Slogan ist ja immer die Witch Hunt, also die Hexenjagd. Damit zeichnet er sich ja dann selber als die Hexe, oder? Also ist er doch selber, also er bezeichnet sich dann selber als Hexe.
Ja, auf der anderen Seite findet das FBI bei ihm in Mar-a-Lago irgendwelche geheime Unterlagen.
Auf dem Klo.
Auf dem Klo. Also man fragt sich auch, also dieser Mann, dem fehlt jede Eignung zur Politik, dem fehlt auch jede Eignung zur Wirtschaft, dem fehlt eigentlich auch jede Eignung zum Menschsein, also dem fehlt eigentlich alles. Und ich weiß gar nicht.
Trotzdem rennen sie ihm hinterher.
Genau, und trotzdem ist die Gefahr wieder da, er könnte wieder aufgestellt werden. Er hat die, also dann hat er die Republikaner wirklich komplett vernichtet. Weil das sind ja Leute, die kann mir doch keiner erklären, dass er, ich meine gut, die Demokraten sind so verzweifelt, dass sie den tattergreisigen Biden aufstellen. Tut mir leid, das geht nicht. Mhm. Und jetzt diskutieren zwei Tattergreise, ich meine, Donald Trump ist auch 74, jetzt diskutieren zwei Tattergreise darüber, wer der größere Tattergreis ist. Mhm. Das ist so widersinnig. Wie gesagt, da kann ich schon wieder einen Kamm. Aber
das war ja in letzter Zeit in Amerika auch ein ganz großes Thema. Die sind ja nicht die Einzigen. Nancy Pelosi ist ja jetzt dann zurückgetreten aus dem Repräsentant. Da waren ja etliche, die über 80 sind. Diese Richter, die sie dann da haben, die ja auf Lebenszeit.
Diese Bundesrichter, ne?
Die Bundesrichter. Und dass die nicht freiwillig, wenn die nicht freiwillig zurücktreten, ich glaube, eine ist jetzt zurückgetreten, die mit über 90 Jahren, 94, 95, 96, weil das nicht mehr haltbar war, wie sie gearbeitet hat. Also, ich meine, möchtest du in dem Alter noch arbeiten?
Ich habe immer das Gefühl, dass es darum geht, dass da viel mit Selbstdarstellung und dass die Leute da nicht rausfinden. Nein, ich hätte großes Bedürfnis auf Ruhe in meinem Alter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und auf meine Freizeit. Die Frage ist, wie viel die wirklich noch arbeiten. Auf der anderen Seite sage ich dir, aber das hat jetzt so ein Randthema, ich habe gar kein Problem mit älteren Menschen in gewissen Bereichen, die ihre Erfahrungen und Werte einbringen. Ja. Also ich hätte gerne oder ich würde es sehr befürworten, wenn sich die Parteien einen Ältestenrat halten. Ja. Und nicht zu glauben, man muss immer so super modern sein. Nein, ich fände es auch sehr gut, wenn der Kontakt ältere Menschen zu jüngeren Menschen sich viel mehr wieder forciert, um an dieser Erfahrung zu partizipieren und auch mal den älteren Menschen zuzuhören und die ganzen schlauen Menschen. Ich meine, wir haben heute im Internet, bieten Lebensberater ihre Leistung an gegen Geld, die sind 19 Jahre.
Ja,
19-Jährige wollen mir das Leben erklären. Ja. Also da bin ich doch eher, weißt du, dann lieber verschiedenschichtige Räte, wo man sagen kann, wisst ihr Leute, darüber, wo ihr gerade diskutiert, da waren wir schon mal.
Also in dem Fall muss ich halt auch sagen, weil wir jetzt ja eben gerade über Tattergreis und Joe Biden und so genannt haben, als er zum Präsidenten gewählt wurde, fand ich das noch in Ordnung, weil also Erfahrung hat er natürlich enorm, auch aus dem Weißen Haus als Vizepräsident. Und also was er da schon alles kennengelernt, wie die Abläufe sind und was.
Das ist quasi der Wolfgang Schäuble, der US-Amerikaner, der hat 50 Jahre Parlamentserfahrung.
Na, also insofern macht er da keinem was auf und dann kommt da so ein Frischling mit so einer komischen Frisur und will ihm, war vorher an der Macht da dran, der das Weiße Haus nur an der Farbe vorher wahrscheinlich erkannt hat. Und sonst von den Abläufen null Ahnung hatte und also auch viel verkehrt gemacht hat und so. Insofern, das Alter von Joe Biden war meiner Meinung nach am Anfang kein großes Thema. Irgendwann ist es natürlich so, wenn er dann kein gutes Bild mehr abgibt, dann hat man halt auch nicht mehr das Vertrauen, dass er diese Belastung, also ich möchte nicht amerikanischer Präsident sein, was du da für ein Arbeitspensum auch trotzdem haben musst, wär nicht mein Ziel. Also, und da bin ich der Meinung, für so einen Job muss man körperlich fit sein. Auch genauso hier bei uns, die Politiker. Also als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, damals Merkel, wenn man dann immer wieder in den Nachrichten gehört hat, ja, und die Klausur, die ging bis 4 Uhr morgens und um 7 Uhr ist sie im Frühstücksfernsehen und soll wieder frisch Auskunft geben, was jetzt da in den 12-stündigen Beratungen da alles stattgefunden hat. Also wer mal selber in seinem Betrieb oder so Konferenzen mitmachen musste und Besprechungen, der weiß, wie anstrengend sowas sein kann. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und dann muss man natürlich auch so auf dem neuesten Stand sein, damit man keinen Blödsinn dann möglichst erzählt. Und ja, und dann steht ja schon am Nachmittag der Besuch beim örtlichen Betrieb da an. Und morgen musst du schon in China sein, um da mit dem Präsidenten ein bisschen Shake Hands zu machen. Also da muss man schon fit sein, muss man echt sagen.
Ich glaube auch, dass das Amt der Politiker wird ein bisschen vom Körperlichen und vom Aufreiben her stark unterschätzt. Also ich glaube, da wird schon ein bisschen falsch drüber gedacht, aber da würde ich jetzt nicht gerne die nächste Kiste aufmachen, weil wir kommen noch zu einem Thema, was ich auch noch auf der Pfanne habe. Ich würde mal ein bisschen was zur Auflockerung reinbringen. Wir sind ja, okay. Wir werden bald in Kürze die erste Folge unserer zwei Teile hier beenden. Und ich würde gerne mal was zur Auflockerung reinbringen. Und ich glaube, da komme ich dir thematisch sehr entgegen. Und ich habe mich dieses Jahr mal wieder gefragt, durch ein Ereignis, warum immer nur Fußball? Weil wir sind Basketball-Weltmeister geworden. Gegen die USA. Man muss ehrlich sein, man hat im Halbfinale die USA geschlagen.
Hast du die Spiele gesehen?
Ich habe zwei Spiele gesehen. Also USA habe ich so teilgesehen und das Finale.
Wo hast auch du sie gesehen? Wo hast du sie gesehen?
Ich meine Magenta TV.
Ja, siehst du? Mhm. Also wie viele Leute haben Magenta TV? Wie viele Leute können das sehen? Also mein Vater, der nicht irgendwelche Streaming-Dienste nutzt als angehender 80-Jähriger, hat sich dann gefreut, dass er, ich glaube, das Halbfinale und das Finale waren, glaube ich, die einzigen, die im frei empfangbaren Fernsehen, wo sie dann doch mal gemerkt haben, oh, da können wir noch mal ein bisschen was zeigen. Ne?
Ja, mir geht's, ja, das ein Teil, das ist aber eine Frage von Verträgen und so weiter, aber der Punkt ist, wenn, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, die Deutsche Basketballliga hätte jedem Sender die Übertragung erlaubt. Ich glaube gar nicht, dass es denen in erster Linie um die Übertragungsgelder gegangen wäre. Ich glaube, da hätte jeder sich anstellen können und jeder hätte übertragen dürfen. Also der Punkt ist einfach die Akzeptanz. Und mich stört immer wieder, dass wenn es kein Fußball ist, ist es nichts wert. Und ich hatte so eine Mini-Vorbesprechung gestern und so weiter. Wir sind im Handball relativ gut. Wir sind jetzt im Basketball Weltmeister. Im Bogenschießen haben wir gute Leute. Wir haben im Billard, stellen wir die Nummer 1. Joshua Filler ist Nummer 1 im Billard, kein Amerikaner. Und das sind so Sachen, wir haben Sportarten, wo wir Weltklasse sind. Und das bekommt keiner mit. Wenn die Leute nicht den Stream bei YouTube ansehen, dann bekommen sie das nicht mit, wenn es sie nicht interessiert. Und das ist so schade, weil es so wirklich zeigt, dass es viele Bereiche gibt, wo etwas gut passiert in der Weltspitze. Und meine Frage ist, und das war, warum erfinden sie keine Anerkennung? Das hat viel mit der Präsentation zu tun.
Ne? Ich finde, also weil du auch noch sagtest, so ein bisschen über Wasser halten, also rein medientechnisch präsent, können sich die Wintersportler dann nochmal so ein bisschen, das kommt so saisonal so ein bisschen auf, dann kannst du auch mal kurz ein bisschen Rennen rodeln sehen. So, ne?
Weil es in der Winterolympiade gar keinen Fußball gibt. Im Sommer ja. In der Sommerolympiade gibt es sogar Fußball. Man kann sogar eine Goldmedaille im Fußball kriegen. Ja. So, und im Winter gibt es das nicht. So, und im Winter wird auch manchmal nicht so viel Fußball gespielt und plötzlich interessieren sich die Leute für Skispringen, Bob, Rodeln, was weiß ich, Abfahrt. Aber man muss das auch mal sehen. Das ist auch gut präsentiert. Guck dir mal ein Biathlon im Fernsehen an. geil präsentiert an jedem Schießstand mit Einblendung in groß die Scheiben. Mhm. Wo trifft er? Ja. Dann sagt der Reporter auch noch, ui, da hat er einen Fehlschuss, da muss er in die extra Runde gehen und so weiter. Und das kostet. Und dann rechnen die die Zeiten auseinander. Da wird richtig gut gearbeitet.
Klar, auch in diesen Sportarten haben sie natürlich viel auch ein bisschen dran rumgebastelt, um auch Sachen noch interessanter zu machen, dass sie dann irgendwann im Biathlon auch mit irgendwelchen Sprintrennen angefangen haben, wo du dann halt wirklich nur bis zu 10 Minuten gerade mal in der Loipe bist und sprinten musst, weil es die Leute nicht immer schaffen, 2,5 Stunden, wenn beim 25-Kilometer-Lauf, bis die dann da alle reinkommen oder bis zu 50 Kilometer, ja, dann ist es halt nicht mehr interessant. Aber was ich halt schade finde, ist, wir haben halt auch keinen Spartensender richtig, der sich so diesen Sachen annimmt.
Doch, The Zone, aber der ist sau teuer. In ja. The Zone, ich habe mich, also als der noch bezahlbar war, habe ich mich gefreut. Die 5 Euro habe ich gerne bezahlt, weil ich konnte Billard sehen, ich konnte Bowling sehen, ich konnte Baseball sehen. Also ich habe Sportarten, die sonst hier nicht so vorkommen, NASCAR, IndyCar. Also ich konnte wirklich ein paar Sportarten immer mal wieder abklappern, die einfach bei uns kein, gut, ist Nischeninteresse von mir. Ich gebe zu, das wird sicher nicht Milliarden und Millionen Menschen betreffen. Aber ich hatte so eine Art Möglichkeit, mir das anzusehen. Und wahrscheinlich, wenn man Leute überzeugt oder ich habe zum Beispiel mit Sabrina, also mit meiner Frau, ich sitze hier auf der Couch und gucke mir ein Formel-E-Rennen an. Und dann sitzt sie daneben, guckt und sagt, erklär mal, was siehst du da? Warum guckst du das an? Und dann habe ich sie erklärt, weil ich gesagt habe, guck mal, da sind die Tabellen, da sind die Akkustände, die haben jetzt so und so viele Runden, die müssen sich einteilen, dann haben sie ihre Boost, dann müssen sie gucken, wie sie mit diesem Paket
an Energie, Renntaktik sozusagen.
Genau, ne? So ein bisschen taktisch umgehen, dann ist bei der Formel E nur ein Reifensatz am Wochenende, das heißt, jagen die sich in Bremsplatten rein, müssen sie damit klarkommen und. Und
dann spielt das Wetter rein, es ist ein Unfall, Safety Car kommt raus,
was auch immer. Und dann habe ich ja versucht, so ein bisschen auseinanderzubringen und da hat sie gesagt, ach so, ja, okay, dann ist ja doch nicht so uninteressant. Sag ich, nein, ist es nicht. Und der Punkt ist, es gibt halt erklärungsbedürftige Sportarten und dazu ist ja das Kommentar da. Der Kommentator ist ja dazu da, diese Sportart zu erklären auch teilweise. Und mir ist es beim Curling aufgefallen, manchmal, wenn jemand da so ein bisschen affin ist im Kommentar, dann kriegst du das auch mit, dass er sagt, ja, er hat jetzt den so vors Haus platziert damit und so weiter. Das sieht man nicht auf den ersten Blick und man kann doch nicht immer so eine Selbstlogik verlangen.
Also wo mir gerade was einfällt, wo es richtig gut gemacht wird, ist momentan American Football. Ist ja jetzt zu RTL gewechselt, vorher ProSieben, ne? Und wobei die Moderatoren sind ja auch teilweise gewechselt, so. Aber sie erklären auch ganz, ganz viel noch, obwohl sie es ja schon seit Jahren ganz gut machen. Ist insofern erstaunlich, weil so den richtigen Hype hat es jetzt noch nicht gegeben hier, finde ich, dass die deutsche American Football Liga auf einmal im Fernsehen gezeigt wird. Kommt ja leider auch nicht vor. Also
gibt
so,
es aber nicht so richtig. Es gibt so eine EFL, ne?
Ja. Und German Football League, glaube ich, ne? Also waren jetzt, glaube ich, auch das Finale oder. Aber siehst du, darüber wissen wir schon gar nichts. Also, und geschweige denn, ich kann dir mehr NFL-Footballspieler nennen, als überhaupt einen einzigen aus der deutschen Football Liga. Aber da finde ich halt von der Sportart gesehen her, finde ich, wird es sehr gut präsentiert, sehr gut erklärt. Letztens gab es zum Beispiel zu dem, also da tut natürlich auch die NFL ein bisschen mehr, dass sie zum Beispiel auch diese Auslandsspiele macht, also eigentlich so für uns undenkbar, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden in der im DFB, wir machen jetzt ein Bundesligaspiel Bayern gegen Dortmund und das lassen wir in Chicago stattfinden.
Ja.
Da wäre wahrscheinlich schon erst der erste Fanaufstand, weil die warum Leute wollen. Warum stehen die da? Wir wollen, dass sie hier spielen. Aber die NFL macht es mal einfach. Jetzt haben sie in London gespielt, demnächst spielen sie in Frankfurt. Und bei dem einen Spiel in London haben sie sogar noch etwas Interessantes gemacht. Sie haben eine Kooperation mit Disney Plus gemacht. Gut, dort in Amerika wird alles über ESPN übertragen. ESPN gehört zum Disney-Konzern, also macht es auch Sinn. Und zwar haben sie, wenn man auf Disney Plus geht, auch im deutschen Bereich, kannst du dir das eine Spiel, was in London stattgefunden hat, als Toy Story-Version angucken. Die haben, in Amerika wurde es zeitgleich übertragen. Also du konntest dir auf ESPN das Originalbild angucken. Und alle, das war Computer umgerechnet, wurden als Footballspieler von Toy Story dargestellt. In Andys Raum und natürlich die bekannten Toy Story Figuren kamen auch immer wieder vor. Ganz lustig fand ich zum Beispiel, man hat ja im American Football den Bereich, wo man diese 10 Yards zurücklegen muss. Ja. Und da gibt's ja dann zwei Leute. Der eine steht da, wo der Ball ist, wo die starten, und der andere steht auf dem Punkt, bis zu welcher Linie sie kommen müssen, um wieder 4 neue Versuche zu haben.
Genau, ja.
Das haben sie dort, diese beiden Leute haben sie durch den Slinky Dog ersetzt. Also der sich dann natürlich zusammenschiebt oder auseinanderzieht. Also, ja. Und insofern ging es darum, um auch Kinder für die Sportart wieder mehr zu interessieren in Amerika. Hm. Und die Footballspieler waren davon auch fasziniert, dass sie jetzt Toy Story Charaktere waren.
Rückläufig, man muss dazu sagen, in den USA gerade ein sehr rückläufiger Trend mit dem American Football, weil die Verletzungsgefahr immens ist.
Oh, da war und, noch wieder jetzt.
Und viele Fälle klar wurden, also gerade so, wenn es darum geht, so diese College-Stipendien und so weiter, dann gibt es Jugendliche, die unter schwersten Medikamenten weitermachen, weil sie halt an so einem Punkt sind, wo sie halt auf dem
Sport Sprung... mit der höchsten Selbstmordrate.
Ja.
Weil die Menschen nach ihrer Football- oder vermeintlichen Football-Karriere, weil die meisten müssen ja schon aufhören, bevor sie damit erstmal richtig Kohle gemacht haben, weil sie sich schon so schwer verletzt haben, unter Dauer Kopfschmerzen, aber richtig heftigen Leiden, dass sie sich teilweise lieber vor den Zug schmeißen und Selbstmord begehen. Also das ist heftig.
Da gibt es in dem Zusammenhang einen Tipp, unbezahlte Werbung an der Stelle. Und zwar, wer sich mit dieser Thematik Schmerzmittel und jetzt nicht in einem sportlichen Zusammenhang, aber es ist am Ende dasselbe. Mhm. Es gibt eine sehr interessante Miniserie bei Netflix, die nennt sich Painkiller. Mhm. Und da geht es um den Vicodin-Skandal. Vicodin war ein rezepterhältliches Schmerzmittel, was aber im Prinzip, also im Grunde war es käufliches Heroin. Und da wurden viele süchtig von und haben es auch nicht unter Kontrolle gehabt. Und wer sich darüber ein bisschen informieren möchte und da einen Einblick kriegt, der kann sich an dieser Serie mal informieren.
Noch ganz kurz, um die Fernsehpräsenz und wann was gezeigt wird, zurückzukommen. Ich fände es halt schön, es scheitert ja wahrscheinlich bei den meisten Fernsehsendern immer mal wieder an den Kosten. Weil es gibt bestimmt einige Sportarten, die sagen, ihr müsst uns noch nicht mal was dafür bezahlen, zeigt uns im Fernsehen und wir sind schon mal glücklich darüber. Also dass wir da gar nicht
erstmal... Wäre doch beim Basketball so gewesen. Mir kann doch keiner erzählen, dass sie Milliarden verlangt haben, um ihre Spiele zu übertragen.
Ja, aber ich meine jetzt auch hier so in den lokalen Sachen. Wenn ich in Amerika bin, da kann ich mir Bowling-Spiele angucken, da sehe ja Darts ist, und die verdienen da ordentlich Geld. Als wir einmal in Amerika waren, im Hotel, waren wir im Hotelpool, man kommt auch mit den Amerikanern ins Gespräch und da war ein Highschool-Schüler mit seinen Eltern und der war da, weil er für die Highschool gebowlt hatte. Und der hatte dann auch schon einen kleinen Profivertrag als 16-Jähriger. Sein Ziel war es, Profi-Bowler zu werden. Hat auch so und so viele Sponsoren schon auf seinem Trikot gehabt. Und die haben mir dann auch so erzählt, ja, also wenn er jetzt da dieses Turnier gewinnt als 16-Jähriger, Highschool-Schüler, da steht dann schon so ein Preisgeld von $10.000 oder so erstmal an. Natürlich nur für den Sieger. Ob du als 10-Platzierter da überhaupt noch einen Pfennig kriegst, ist eine andere Sache. Aber dafür sind die auch durchs eigene Land getourt. Oder und das konntest du im lokalen Fernsehen dir angucken. Wie Highschool-Schüler bowlen, meinetwegen. der Highschool-Sport. Anderes Beispiel noch, heutzutage, wenn ich jetzt zum Beispiel die Morgenpost aufschlage und mir den Sportteil angucke, dann geht es hier in Berlin in erster Linie um Hertha und um Union. Dann kommt auf der zweiten Seite vielleicht nochmal die Basketballer oder irgendein anderes überregionales Thema, Nationalmannschaft oder Formel 1, Tennis oder sonst wie. Und wenn es noch eine dritte Seite gibt, dann könnte da vielleicht, also oder Eisbären meinetwegen, und dann könnten da nochmal irgendwelche anderen Sportthemen so sein. Aber du findest hier nichts, was im in irgendwelchen kleinen Sportarten ist. Gegenbeispiel, also ganz lustig, weil das hatte ich mir irgendwann mal aufgehoben, als ich so 14, 15 war, ich bin ja Leichtathlet da seitdem schon. Da bin ich bei den Berliner Meisterschaften, ich weiß nicht, unter die ersten, auf jeden Fall unter die ersten drei in irgendeinen Mehrkampf gekommen. Das stand damals in der Morgenpost drin. So in so einer kleinen Spalte, so Tabelle und Berliner Meisterschaften der Jugend. Und da waren dann die ganzen Altersklassen und da stand dann mein Name drin. Heutzutage findest du sowas überhaupt nicht. Das Nein. könnte in allen möglichen Sportarten sein.
Ja, es findet keine Notiz in, wie ich immer sage, in den Medien. Also es ist genau der Punkt, es wird medial nicht wahrgenommen und dann ist es auch kein Wert. Und weil ja alles nur noch medial gegengerechnet wird, müsste man sich da auch viel mehr mit befassen. Oder die auch, warum hat, also es ist auch so, die Sportschau könnte ja, wenn sie sagt, okay, es passt für uns nicht ins Hauptprogramm. Mhm. Na meine Fresse, dann sollen sie einen TikTok-Kanal machen. Also dann sollen sie in moderne Medien gehen oder sollen sie einen YouTube-Kanal haben oder sonst was. Also es gibt ja Möglichkeiten und ich prangere schon an, dass die diese Welt völlig außer Acht lassen und eigentlich diesen Menschen, die da auch, also man muss ja auch sehen, ein Leichtathlet, ein Bowlingspieler, ein Dartspieler, selbst wenn er um die Berliner Meisterschaft spielt, was der für ein Training eingelegt hat in seinem Leben, wie viele Jahre er sich darauf vorbereitet hat. Er hat auch eine Vorleistung gebracht, um dahin zu kommen. Und dann ist es nicht ganz unverdient, zumindest die Leistung zu erwähnen. Ob man der Sportart nahe steht, sei doch völlig, ich stehe Fußball nicht nahe und ich muss trotzdem akzeptieren, dass mir ständig gezeigt wird. Also von daher ist es völlig in Ordnung. Es wäre nur schön, wenn man so eine Sportart mehr würdigen würde.
Ein kleiner Tipp noch, da muss ich halt auch sagen, weil wir von meinem Verein OSC Berlin, da kamen dann auch schon mal ab und zu welche, hauptstadtsport.tv. Die versuchen mal im kleinen Bereich mal was zu bringen. Die haben auch mal Wasserballspiele oder so dann übertragen. Die? Ja, im Internet nur halt, ne?
Na, ist doch egal.
Ja, ja. Na, also hauptstadtsport.tv.
Siehst du? Also ist doch zumindest ein
Bringen Punkt, kleine Beiträge, genau. Sind meistens auch noch Studenten, die dann halt alles in Eigenregie auch schneiden und so. Also das ist schon mal eine Antwort. Aber das ist natürlich, es könnte noch viel mehr sein. Ne?
Schönes Schlusswort. Wir werden den ersten Teil jetzt hier beenden. Wir werden aber noch einen zweiten Teil machen. Den könnt ihr euch dann demnächst anhören. Wer uns bewerten möchte, gerne unter Medienlos, der Podcast auf Instagram. Ihr könnt uns anschreiben, ihr könnt euch und könnt uns nette Sachen schreiben.
Könnt ihr da auch einen Daumen hoch machen?
Ihr könnt den Daumen hoch, könntet ihr gerne bei Spotify machen. Ihr könnt uns abonnieren. Freut uns jederzeit. Anfragen sind auch jederzeit erlaubt. Ich lese auch alles, ich beantworte auch alles. Ja, damit schließen wir die heutige Sendung und ich sag mal, wie ich es schon mal gesagt habe, seid dabei in Teil 2.